Das gehört für mich zu den Kindheitseindrücken am Jahresschluss, wenn man zum Gottesdienst ging, dass irgendwo eine einsame Rakete oder eine Leuchtkugel in den dunklen Himmel zischte oder man plötzlich erschreckt zusammenzuckte auf dem Weg, weil irgendein junger Bursche noch einen Knallfrosch losließ. Und das war dann in meiner Jugenderinnerung der Höhepunkt, wenn wir dort auf dem kleinen Turm der württembergischen Feuerversicherung an jedem Jahresschluss standen mit unseren Posaunen und einen Choral blasen wollten gegen diese Übermacht des Knallens. Ich weiß gar nicht, ob man das noch 100 Meter weit überhaupt hörte, wenn es da um 12 Uhr losbrandete aus der ganzen Stadt. Man fragt sich, was ist eigentlich Großes passiert, dass so geknallt wird? Vielleicht ist ein Kind geboren. Es könnte ja sein. Es werden ja viele Kinder geboren, aber deswegen knallt niemand. Vielleicht ist jemand gestorben, dass man deswegen noch ein wenig Aufhebens macht, aber deshalb ist es auch nicht. Vielleicht haben sich wohl zwei zerstrittene Familien versöhnt, das wäre doch der Mühe wert, dass man darüber ein großes Rumoren macht. Deshalb wird man es nie machen. Es ist auch nicht der Friede eingekehrt in der Welt. Und die Ungerechtigkeit ist nicht besiegt. Das Leiden ist nicht abgeschafft. Man hat auch keine Medizin gegen die Dummheit erfunden, sondern nur eine Zahl wird im Datum anders geschrieben. So eine verflixte kleine Sache, dass man noch ein paar Mal beim Briefschreiben drüber stolpert, uns korrigieren muss. Ist das alles? Wie schon Shakespeare sagt, viel Lärm um nichts. Das ist alles. Vielleicht gehört zum Jahresschluss mehr dieses beklemmende Gefühl, das in diesem alten Psalm des Liedes Moses anklingt, den wir heute am Anfang unseres Gottesdienstes gebetet haben. Dieses Empfinden für unser verrinnendes Leben. Wir bringen unsere Jahre dahin wie ein Geschwätz. Und das ganze Leben treibt dahin wie ein Strom. Man spürt das, wie das verfliegt. Es ist doch mehr etwas Unheimliches. Und viele sitzen heute Abend da und gedenken der Verstorbenen aus unserer Mitte, die nicht mehr da sind. Und da bin ich froh, dass es sich lohnt, heute Abend eigentlich ein großes Rumoren zu machen, weil wir für diesen Abend ein Wort Gottes haben. Ich habe mich so gefreut an dieser Losung des Losungsbüchleins heute, dass ich das über diesen Gottesdienst stellen will, das Wort aus dem Psalm 121. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Und lassen Sie mich noch vier Worte dazusetzen aus diesem Psalm 121, die nächsten vier Worte. Der Herr behüte dich. Ich muss meiner Gewohnheit treu drei Anmerkungen dazu machen. Das ist eine Feststellung. Es gibt viele Christen, die meinen, dass mit dem Glauben, das seien Wünsche. So wie man viele Wünsche und Hoffnungen hat. Wenn ich da am Bett eines Schwerkranken sitze und ihm etwas sage, dann schaut er so auf, ich spüre das. Es wäre ja ganz schön, wenn es wahr wäre. Wenn wir mit jungen Menschen beten und wenn sie so ungläubig die Augen aufschlagen und sich nicht richtig konzentrieren können, es wäre ja schön, wenn Gott das hören würde, wenn da was dahinter wäre. Dieses Wort des Psalm 121, siehe, der Hüter Israels schläft noch, schlummert nicht, ist eine Feststellung, eine Tatsache, kein Wunsch. So wie ich sagen kann, jetzt ist es Abend. Heute ist der 31. Dezember. Mit der gleichen Feststellung sage ich, siehe, der Hüter Israels schläft noch, schlummert nicht. Mir hat gestern jemand angerufen. Sie brauchen keine Sorge haben, das bleibt im Anonymen und im Persönlichen. Und er hat gesagt, Sie haben vor einem Jahr hier im Gottesdienst etwas gesagt, was mich geärgert hat. Sie haben gesagt, man soll einmal alle seine Sorgen, die man hat im Blick auf das neue Jahr, auf einen Zettel zusammenschreiben. Und der mir da angerufen hatte, sagte, ich konnte das gar nicht tun. Das war angefangen von ganz schwierigen gesundheitlichen Verwicklungen, von Familienschwierigkeiten bis hinein zu den Schwiegereltern, in Wohnungsfragen, alles so kompliziert und das hat sich am Anfang des Jahres noch so aufgetürmt, dass mir das frivol erschien, als ob man das bei Gott so abhaken könnte auf einer Liste. Und ich wollte Ihnen das, so war der Anrufer, das nur noch einmal jetzt sagen, bei mir hat sich's viel größer erfüllt, als ich das je hoffen und wünschen konnte. Es war wahr. Und so möchte ich es Ihnen sagen als Tatsache, dass Gott der Hüter Ihres Lebens sein will. Aber ich muss gleich dazu setzen, selbst wenn Sie in einem Jahr bei mir anrufen und sagen, es blieb ganz dunkel, und es lastet alles noch so wie vorher auf mir. Und es ist alles nur viel verworrener geworden. Dann würde ich es Ihnen auf den Kopf zusagen und es doch bestätigen. Es bleibt eine Tatsache. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Das ist das Amt Gottes, das ist sein Beruf. So wie einer den Beruf hat, dass er Bankkaufmann ist und da, was macht er denn da? Da zahlt er Geldscheine aus, das ist sein Amt. So wie einer den Beruf hat und das Amt hat, dass er Taxis fährt. So ist es Gottes Amt, dass er dich behüten will. Das hat er sich selber gegeben. Da hat er sich festgelegt und Gott kann nicht lügen. Er kann sein Wort nicht brechen. Er will das über unserem Leben festgelegt wissen, als eine feste Tatsache, die nicht verrückt werden kann. Und er hat das selber in dieses Bild gefasst, wo er das Amt der Mutter vergleicht, die ihr Kind versorgt, ihr Baby wickelt, die heute Abend kaum weg kann, weil sie sagt, was ist, wenn mein Kind schreit und wo Gott sagt, kann eine Mutter dieses Amt versäumen? Noch viel weniger kann ich deiner vergessen. Siehe, ich habe dich in die Hände gezeichnet. Und wenn Sie jetzt vor Gott auspacken wollen und sagen, du weißt ja gar nicht, wie es bei mir aussieht. Du weißt ja gar nicht, wie ich heute Abend bedrückt und traurig bin. Das brauchen Sie Gott nicht erzählen. Seit dem Tag, wo er Menschen geschaffen hat und wo diese Menschen von Gott weggelaufen sind, sieht Gott doch diese ganze trostlose Verlassenheit dieser Welt. Da sieht er die ganze Macht der Finsternis. Deshalb ruft er doch so leidenschaftlich in die Welt hinein. Deshalb läuft er doch uns mit dieser großen Liebe immer wieder nach, weil er das im Blick auf das, was noch über uns lastet, was wir noch gar nicht erkannt haben, an Not und Sorge und Einsamkeit und Verlassenheit, noch von uns weghalten will. Und dann ruft er hinein, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Das ist eine Tatsache. Weiche nicht, bleib stehen. Ich bin dein Gott, ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Und dann geht das gleich weiter, du Trostlose, über die alle Wetter gehen. An die hat Gott das adressiert, dir gilt das, wo du meinst, ich bin den Stürmen ausgesetzt. Lassen Sie mich da einfach mit meinem ersten Teil abbrechen, weil ich morgen in meiner Neujahrsansprache da weitermachen muss an der Jahreslosung, die dieses Thema noch einmal aufgreift, diese gewisse Zusage. Und wenn dann einer sagt, ich sehe doch gar nichts von dieser Zusage Gottes, dann ist das nicht wahr. wo sich unser Gott so erniedrigt hat bis in unsere sichtbare Welt hinein, wie er es hat durch Zeugen festlegen lassen, die es in Buchstaben uns niedergeschrieben haben, wie Gott uns in Jesus diese Liebe demonstriert hat, wie dieser Jesus hingelaufen ist bis an die trostlosesten Orte dieser Welt, wie er vor den Grabsteinen und den Grabstätten stand und hineingerufen hat, dass das über den toten Leichnamen noch gilt. Und wie er das festgehalten hat, selbst vor Menschen, vor denen alles zerbrochen war. Und wie er das festgehalten hat mit seinen blutunterlaufenen Händen und den Nägelmalen, dass das gilt als Tatsache über deinem Leben. Der Herr behüte dich trotz deiner Schuld, mit dem Falschen deines Lebens, mit deiner Verlassenheit. Er will dich tragen, er will dich halten. Und ich kann heute Abend noch spielen mit diesem Gott. Ich kann ihm ins Gesicht lächeln und sagen, ich glaube es doch nicht, ich zweifle, ich traue dir nicht, das ist mir alles zu windig. Ich kann hinsitzen und sagen, ich lasse mal das neue Jahr trotzdem ohne dich anlaufen. Und Gott sagt, und es bleibt trotzdem so, dass ich dich behüte. Selbst da, wo du es noch nie geahnt hast in den vergangenen Jahren. Eine zweite Anmerkung, die ich machen will, es muss eine kostbare Sache sein. Das erste war, das ist eine Feststellung, eine Tatsache. Und das zweite, es muss eine kostbare Sache sein. Mir gefallen immer bei den Fernsehübertragungen der Staatsbesuche die sogenannten Gorillas. Kennen Sie diese Typen mit den breiten Schultern, die gleich hinter dem Ministerpräsident oder auch ein paar Schritte vor ihm aus dem Flugzeug klettern und sich dann in der Nähe aufstellen, als seien sie ehrenwerte Regierungsräte, die aber nichts weiter zu tun haben als Leibwächter. Schutz für diese kostbaren und edlen Ministerpersönlichkeiten und Staatspräsidenten hier zu sein. Ich habe keine Leibwächter. Ich bin auch kein Minister. Das ist der Unterschied. Wir sind schlichte, einfache Leute. Für uns lohnt sich's nicht. Und so ist es in der Welt, dass kostbare Sachen beschützt werden. Die neue Diamantenbörse in Düsseldorf oder wo sie steht, die wird beschützt. Die Banken, die haben Schutzvorrichtungen, die Juweliergeschäfte vielleicht noch. Vielleicht noch ein paar Richter in Stuttgart, wo heute Abend ein Polizeibeamter promenieren muss, die leben noch gefährlich. Aber für die anderen, da lohnt sich's ja nicht. Man kann ja nicht alles und jedes beschützen. Die Natur kann man vielleicht noch schützen. Tierarten, die ausgerottet werden in unseren Tagen. Die umweltverseuchte Natur, da lohnt sich's noch, dass man einen Schutz dafür aufrichtet. Aber da sagen manche Witwen so treffend, ich bin wie ein Garten ohne Zaun, jeder schmeißt die Steine bei mir hinein. Ich bin schutzlos. Und dann sagt Gott, ich schütze kein Juweliergeschäft, ich schütze nicht den amerikanischen Goldschatz in Fort Knox, der ist mir gleichgültig. Wer mir wichtig ist, das sind mühselige, traurige, verlassene, zerbrochene Menschen. Die sind mir kostbar und wertvoll. Der Herr behüte dich. Da hat er sich festgelegt für Menschen, da würden die anderen gar nicht viel Aufhebens machen. Was verachtet ist vor der Welt, was armselig ist, nicht das Edle hat Gott erwählt, das Kranke, das Unbedeutende, das Schwache, das Geringe. Nein, Gott hat uns ja nicht hierher geholt. Vielleicht meinen das manche noch, vielleicht wenn sie in der Jugendkraft stehen, weil sie meinen, Gott hat meine Gaben erwählt. Nein, Gott hat mich erwählt, weil ihm das ein Ehrenname ist, dass er Krankes zurechtbringen will, dass er Kaputtes heilen will, dass er etwas, was nicht in Ordnung ist, in Ordnung bringen will, dass er Unschönes schön machen will. Das ist seine Sache. Deshalb hat er sich den Namen gegeben, Hüter Israels. Wenn ich die alten Kulturen ansehe, dann war die Kultur der Ägypter viel größer. Und im Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris gab es noch ganz andere Völker. Und Gott hat Israel auserwählt. Dieses untreue Volk. Und das steht auch heute über der Geschichte Israels. Das kann nie ausgerottet werden, was Gott als Tatsache festgelegt hat. Hüter Israels. Und die Gemeinde des neuen Bundes darf sich unter dieses Hüter Israel mit drunter stellen. Da hat er einst das Volk Israel in Ägypten gerufen, wie sie dort als Sklaven und Fronarbeiter in der Hütte hockten und dort in der Nacht, als der Würgengel an ihnen vorübergeht und die Schreckensnächte dieser Welt angedeutet werden in diesem Sterben der Erstgeburt. Was wird in dieser Welt gelitten und geseufzt und geweint? Und dann sitzen sie da, weil der Herr der Hüter Israels ist. Dass das über ihrem Leben feststeht, weil Gott sie erwählt hat, weil Gott sie haben will. Und wenn sie Nein dazu sagen, steht es bei ihm fest. Das hat er schon lang gemacht, bevor wir denken und planen konnten, wie wir Säuglinge waren, ist diese Hand Gottes über unserem Leben gelegen. Im vergangenen Jahr, als wir geseufzt haben und nicht gewusst haben, wie die Dinge weitergehen, da war der Hüter Israel mit seiner starken Hand immer über uns. Und so gehen sie ins neue Jahr. Noch ein letztes. Jetzt kann man ruhig schlafen. Ich musste den Satz noch anfügen. Vom Schlafen spricht man normalerweise in der Kirche nicht viel, dass man schlafen soll, sagt man soll mal wachen und man soll was tun und man soll was leisten und man soll produktiv sein und kämpfen und sich einsetzen. Ich bin froh, dass Gott sagt, und ihr dürft auch schlafen. Ruhig schlafen, entspannt, selbst im wildesten Getümmel dieser Welt. Ja, warum denn? Weil er nicht schläft und weil er nicht schlummert. Das kann ja so eine Verrücktheit von uns sein, dass wir ein bisschen in die Nacht hinein wühlen und wenn wir noch weiter bohren müssen und sagen, das müssen wir lösen und das ist alles so schwierig bei mir. Da können wir uns keine Minute ausspannen leisten und Gott sagt, ihr könnt euch leisten, euch aufs Ohr zu hauen und zu pennen, weil ich wache und weil ich deine Sache in die Hand nehme. Und das hat Jesus noch viel ärgerlicher, noch viel anstößiger gesagt. Wenn ich so sagen würde, würden gleich ein paar widersprechen und sagen, man kann es nicht so einseitig sagen. Aber Jesus sagt es einseitig. Er sagt, sorgt nichts. Aber man muss doch sorgen. Man muss doch planen fürs neue Jahr. Und so klar, was Jesus meint. Ihr werdet doch euch nicht verkrallen in eure Pläne, in das, was ihr machen wollt, wo er doch sorgt für euch. Ich möchte abschließen mit diesem großen Wort, siehe, der Hüter Israel schläft und schlummert nicht, der Herr behüte dich. Indem ich sage, es ist eine Feststellung, indem ich sage, es handelt sich um eine kostbare Sache, die hier beschützt wird, nämlich um mich, um dich. Du bist Gott kostbar und du darfst nun schlafen, so wie einst dieser Jakob hinauszog. Das war eigentlich kein Hinausziehen mehr, das war mehr ein hinausgeprügelt werden. Er hat alles so schön sich in seinem Kopf zurechtgedichtet, so wie wir das manchmal tun in unseren kühnen Plänen, wie er das machen soll, wie er seinen Vater anlügen kann, wie er seinen Bruder austricksen kann, damit er an den Segen herankommt. Es war alles so raffiniert und so klug, so wie Menschen klug sein können. Da braucht man nicht beten, da lächelt man über das Händefalten, das mache ich schon. Und aus dem Ganzen kam nichts weiter heraus als ein brutaler Hass. Ein Bruder, der ihm das Leben nehmen will. Ein Vater, der ihn nicht mehr ansehen kann. Und dann läuft er in die Nacht hinaus und kein Mensch geht mehr mit ihm. Manchmal fühle ich mich wie dieser Jakob, der hinausläuft in die Nacht. Die Folge meiner Schuld in dieser Welt. Und das ist letztlich nur noch die Verzweiflung, wo er sich hinlegt auf diesen Stein dort in Bethel und vor Traurigkeit einschläft, so wie die Jünger eingeschlafen sind im Garten Gethsemane. Es hat doch alles gar keinen Wert mehr. Und dann schenkt ihm Gott in dieser Nacht die Gewissheit, siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behüte dich, geh, Jakob, ich bin mit dir. Und er hängt sich an diesen Menschen mit seiner Schuld, an diesen falschen Jakob, und macht aus ihm einen Menschen des Segens. So gehen sie ins neue Jahr hinein, auf eine große Zukunft zu, weil sich Gott an sie hinbindet und mit ihnen sein will. Welch eine Erwählung, welch ein Geschenk. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, du kennst unsere Not, wie wir da immer wieder im Zweifel stecken bleiben. Wenn alles gegen dein Wort streitet und dagegen spricht, wenn wir nichts sehen von deinem Sieg, wenn wir meinen, wir seien ein Spielball der Menschen um uns her und der Geschehnisse, und wir seien verlassen allein in der dunklen Nacht. Danke, Herr, dass du uns dieses Wort gibst und dass unser Glaube nicht im Nebel herumtasten muss, sondern dass wir deinem Wort glauben dürfen. Dein Wort ist wahr und trüget nicht und hält gewiss, was es verspricht, im Tod und auch im Leben. Herr, danke, dass dein Wort nicht aufgelöst werden kann, dass eher Himmel und Erde vergehen, als dass dein Wort aufgelöst wird. Danke, dass das uns persönlich zugesagt ist, auch jetzt im Wechsel der Jahre, dass das über unserem Leben steht und wir in deiner Hand sind. Herr, wir wollen das weitersagen den Menschen um uns her, die so verdrossen und traurig sind, die keinen Mut und keine Hoffnung mehr haben, den Kranken und den Verzweifelten, den Leidtragenden, denen das Leben zerbrochen ist, die nicht mehr einen Mut haben und sich selbst nichts mehr zutrauen, denen wollen wir es weitersagen. Herr, segne unser Zeugnis und da, wo wir dein Evangelium weitersagen, deine Berufung mitteilen, dass Menschen das vernehmen können und annehmen und darunter gewiss werden, dass du sie behüten willst, dass du nicht von uns weichst, und dass uns niemand aus deiner Hand reißen kann. Herr, lass das auch über unserer Gemeinde stehen, über aller Aktivität hier und über allem Einsatz. Herr, du musst uns treiben, du musst mit uns gehen, du musst uns erfüllen. Ohne dich können wir nichts tun. Lasst uns gemeinsam beten, Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Daraufhin wollen wir noch ein Loblied singen. Wir wollen unserem Herrn danken für sein Wort und für das, was er im zurückliegenden Jahr an uns getan hat, ob wir es erkannt haben oder ob wir es noch gar nicht gesehen haben. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren, 234, die Verse 2, 3 und 4. Vom Lied 234, die Verse 2, 3 und 4. Und nun gehen Sie unter dem Segen Gottes in dieses neue Jahr hinein. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.